Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zum neuesten Knochenjob-Abenteuer. Klaas Stechmann am Mikrofon zusammen in einem Co-Host-Feature, einem Joint-Venture mit Maximilian Platner. Maximilian Platner, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, Klaas. Und von meiner Seite auch aus herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Open Access. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Joint Venture starten können hier. Ich finde die große Ehre und damit auch herzlich willkommen an dich, Klaas, bei uns im Podcast.
Ah, danke, schön. Ja. Ja. Ich hatte kurz die Bedenken, dass das Ding, was ihr da macht, dass das ein Knochenjob 2.0 werden soll, aber das scheint ja nicht so zu sein. Und ich finde die Idee ziemlich cool, die ihr da macht. Erzähl doch mal für die Leute, die es noch nicht kennen, was es damit auf sich hat.
Ich glaube gar nicht, dass es noch Menschen draußen gibt, die es nicht kennen. Aber für die wenigen, die es noch geben sollte, nein, Quatsch. Also wir sind noch ganz jung. Unsere Idee ist, dass wir einen wissenschaftlichen Podcast machen, wo wir osteopathische wissenschaftliche Erkenntnisse vorstellen, und wir wollen halt auch gerne die Autoren zu Wort kommen lassen, dass die so ein bisschen Hintergründe erzählen können, wie es dazu gekommen ist, dass sie die Studie durchgeführt haben. Wir würden gerne wissen, was waren so die Fallstricke, was war das Großartige, was ist der Mehrwert für uns als Osteopathen, Osteopathinnen, und natürlich auch einen klinischen Bezug herstellen, was ist der Mehrwert aus der wissenschaftlichen Erkenntnis für uns im alltäglichen Umgang mit dieser Studie. Darum geht's.
Ja. Genau. Okay, das klingt doch ziemlich gut. Und was Ähnliches haben wir uns jetzt für heute vorgenommen.
Ja.
Wir beide, obwohl du bist ja eigentlich Autor einer Studie, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, die, ich wollte gerade perimenopausal sagen, primäre Dysmenorrhoe, darum geht es,
um genau.
Menstruationsbeschwerden, genau. Gehörst zu den Menschen, die da was veröffentlicht haben, und darum soll es aber heute nicht gehen. Wir waren ja zusammen auf der Summer School, beziehungsweise da hatten Max, Ole und ich dich eingeladen, und da war mir nochmal wieder aufgefallen, du sprichst gerne über Osteopathie, kommst gerne ins Reden, und da dachte ich, das wäre doch perfekt. Und du verstehst was von Studien, verstehst was von Wissenschaft, und es gab da so eine Studie, oder es gibt eine Studie, die wir uns heute vornehmen wollen.
Ja.
Und die ist faszinierend, ich finde die ziemlich gut, und die betrachtet ein mega relevantes Thema, und zwar geht es um arterielle Dissektion. Also Einrisse in der Arteria vertebralis oder der Arteria carotis auch. Und wie der Zusammenhang ist mit Thrust-Manipulation der Halswirbelsäule. Also ein brisantes Thema, wo viel Bedenken sind, wo viel Angst herrscht und auch teilweise Angst gemacht wird während der Ausbildung. Und diese Studie ist sehr groß angelegt, und sie ist ziemlich gut gemacht. Und da kommt auch ein ziemlich klares Fazit am Ende raus. Und deswegen wollen wir da heute einmal drüber sprechen. Und zwar versuchen wir das nicht zu trocken zu machen, nur auf die Wissenschaft zu gucken, sondern auch ganz klar zu sagen, okay, so und so bringt uns das in der Praxis weiter, und das Thema ist safe oder das Thema ist auch überhaupt nicht safe. Da müsst ihr bis zum Ende aushalten, wenn ihr es hören wollt.
Ja, das ist eine gute Idee. Also sehe ich genauso trocken wissenschaftlich, das müssen wir, glaube ich, nicht machen, aber wir können gerne mal so ein bisschen diese Studie beleuchten, weil ich finde, die ist auch ziemlich gut gemacht. Und die Amerikaner, da wo das veröffentlicht worden ist, die haben ein ähnliches Problem wie wir halt auch in Deutschland. Genau, ich will aber gar nicht so viel vorher weggreifen. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, was ist eigentlich, also du hast schon gesagt, arterielle Dissektion oder eine Dissektion von einem Gefäß, also so ein Einriss. Kannst du ganz kurz vielleicht so die Risikofaktoren einmal da so erläutern? Wie kann das dazu kommen?
Ja, die Gefäße, die schlängeln sich durch den Hals entlang, könnte man sagen. Gerade die Arteria vertebralis, die geht ja durch die Querfortsätze der Halswirbelkörper hindurch. Also ist da von der Anatomie her so, sag ich mal, prädisponiert, durch Halswirbelsäulenbewegung da vielleicht Probleme zu kriegen, könnte man denken, biomechanisch. Mhm. Und beide, die Vertebralis und die Karotis, sind halt unheimlich wichtig für die Gehirnversorgung.
Ja.
Und die Idee ist halt, dass eine Dissektion stattfinden könnte, also dass die Arterie quasi reißt oder einreißt. Genauer betrachtet ist es häufiger so, dass in der Arterie selber halt die Intima, die innere Schicht, dass die auch einreißen kann oder dass wir dort dass sich ein Embolus bilden kann. Und das große Problem am Ende des Tages ist dann halt einfach auch eine Minderperfusion des Gehirns, also weniger Durchblutung, entsprechend Apoplex, Schlaganfall, Zappenduster im Oberstübchen so ungefähr.
So sieht's aus, genau. Und das ist eine Sache, das kann natürlich immer mal wieder passieren. Aber diese Studie, die du da mir geschickt hast, über die wir heute reden wollen, die das sehr, sehr gut wissenschaftlich beleuchtet, wie ich finde, und die ist dazu auch einen sehr interessanten Ergebnis gekommen. Aber ich würde eigentlich viel lieber gerne vorher, bevor wir das alles jetzt auflösen, noch so eher so ein bisschen diesen Spannungsbogen so ein bisschen aufrechterhalten.
Ja, das wäre gut.
Weil ich weiß noch, also bei mir in meiner Ausbildung, da war das halt so, Manipulation Halswirbelsäule, das war schon ein heikles Thema. Und das haben wir halt auch nicht im ersten Ausbildungsjahr gelernt, sondern das kam halt relativ spät. Und das wurde auch gar nicht von den Hauptdozenten unterrichtet, die wir so an der Schule hatten, sondern da gab es jemanden, der wurde extra eingeflogen aus England. Und das damals war das Daryl Herbert. Du kennst ihn auch. Der ist also relativ, viral gegangen damals, kann man glaube ich nicht sagen, weil es gab noch nicht so diese ganze Social-Media-Geschichte vor 15 Jahren. Aber der ist stark gehypt. Auch, und das finde ich auch vollkommen zurecht. Der
unterrichtet immer noch, bis heute.
Immer noch. Und der hat uns damals unterrichtet und der hat uns das gezeigt, wie das funktioniert und das auf eine ganz spezielle Art und Weise, nämlich mit diesen Short-Lever-Techniken. Das ganze Seminar war nur auf Englisch und wurde dann entsprechend übersetzt, mehr oder weniger gut. Und aber er spricht perfektes Oxford-Englisch. Man kann das sehr, sehr gut verstehen, wie ich finde.
Ehrlich, ja.
Und es gibt diese Kurse immer noch auch zu buchen, wenn man ihn mal sucht. Also wirklich, das kann ich jedem ans Herz legen. Ist eine tolle Sache.
Ist sehr beliebt, glaube ich. Der ist immer auf Tour bei verschiedenen Fortbildungsunternehmen in ganz Deutschland. Also der muss unheimlich viel unterrichten in Europa, denke ich, und bestimmt auch noch in anderen Regionen der Welt.
Bestimmt, ja.
Ja, aber das ist bis heute nach wie vor ist das ein ganz wichtiges Thema. Wie wird das unterrichtet? Wird das überhaupt unterrichtet? Und wird da halt Angst vorgemacht und so? Und wenn ich halt Studierende unterrichte, die auch noch in der Ausbildung sind, da erlebe ich das auch mal, dass das ein ernsthaftes Problem ist, damit sicher und gut umzugehen. Also ich selber von mir kann es aber auch bestätigen, ich habe mich damit auch schwer getan. Das habe ich hier schon häufiger im Podcast erwähnt, dass ich auch nach der Ausbildung das nicht gut konnte. Und ich habe dann zwar keinen weiteren Kurs gemacht, wäre vielleicht gut gewesen, aber ich habe es mir dann Stück für Stück dann beigebracht. Und das hat mich immer so richtig geärgert, dass ich das nicht konnte, dass ich das nicht drauf hatte, muss ich wirklich sagen. Weil ich finde, man muss das gezielt einsetzen, man muss das dann bei richtiger Indikation einsetzen. Ja. Aber ich finde, das gehört dazu. Da können sich, glaube ich, international die osteopathischen Verbände und die Länder darauf einigen, dass das eigentlich schon zum Grundelement der Osteopathie gehört, diese Thrust-Manipulation von Gelenken und auch der Halswirbelsäule. Und das große Gespenst der Dissektion, was da so im Raum steht, hattest du schon mal Fälle? Kennst du Fälle? Ist es bei dir in der Praxis schon mal vorgekommen? Oder hattest du jemanden mit Nackenschmerzen, wo dann hinterher rauskam, es war eine Dissektion oder irgendwie sowas?
Da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Also bei uns war es letztendlich so, wir hatten natürlich auch dafür eine ganze Menge Respekt, aber wir wurden da sehr gut angeleitet einfach. Und von daher mache ich das in meiner Praxis halt auch, ich will nicht sagen täglich, aber ich mache das eigentlich täglich. Und ich habe so, ich weiß gar nicht, also wenn man das so hochrechnet, das habe ich mal versucht, wenn ich ja so meine 8 bis 10 Patienten pro Tag habe und die meisten davon haben irgendwelche Bewegungseinschränkungen im Bereich der Wirbelsäule, dann gucke ich mir die ganze Wirbelsäule an, also LWS, BWS, HWS und das knackst regelmäßig, um nicht zu sagen wirklich also täglich, bestimmt bei jedem zweiten Patienten und da dann auch mehrmals. Also ich bin da wirklich gut dabei und mache aber natürlich vorher meine Sicherheitstests beziehungsweise mache eine umfassende Anamnese. Und ganz wichtig, als BAU-Prüfer muss ich das immer wieder sagen, wir holen uns vorher das Einverständnis ein, dass das okay ist. Also nicht einfach übergriffig da irgendwas machen, denn was du auch schon gesagt hast, Klaas, dass halt viele Menschen damit auch negative Erfahrungen gemacht haben oder Sachen verknüpfen, die einfach nicht schön sind oder so ein Kontrollverlust Gefühl entwickeln, was die auch einfach nicht schön finden. Und dann ist es sehr übergriffig, wenn wir das denn trotzdem durchziehen, beziehungsweise grenzt dann so an Körperverletzung oder wäre halt in einer Abschlussprüfung an einer BAO-Schule halt auch durchaus ein Grund, wo man durchfällt. Und wenn du mich jetzt fragst nach den Erfahrungen, die ich da gemacht habe zu, dann ist es genau das. Ich habe meine Masterabschlussprüfung gemacht und ich habe vorbehandelt und ich hatte eine großartige Patientin. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert und ich habe das gut alles gemacht. Ich hatte so ein bisschen Stress und war Fluglotsin in Frankfurt und hatte Kopfschmerzen und Nackenverspannung und so. Und der Fall war klar. Es gab da keine Ausfallerscheinung, es gab keine pseudoradikulären Geschichten, es gab auch keine Auffälligkeiten Richtung Nystagmus oder eben sowas, auch keine donnerartigen Schmerzen im Nackenbereich. Und am Ende des Tages wollte ich eigentlich nur eine MET-Technik am Hals durchführen, ganz entspannt in Rückenlage, um diese Prüfungssituationen abzuschließen erfolgreich. Und dabei hat es leider geknackst. Aber es war halt eher so ein Zufall, weißt du? Also gut vorbehandelt, gut eingestellt und dann ist es passiert. Und mein Prüfer meinte dann, hast du gerade ohne Vorwarnung eingeknackst? Nein, das hat aus Versehen, aha, hat er mir nicht geglaubt. Und ich war so, scheiße. Und dann also hat das ein bisschen gedauert, die haben sich da beraten und meinten dann so, ja Max, also das war eigentlich schon eine ganz gute Nummer. Aber das mit dem, also nicht angekündigten manipulierende Halswirbelsäule, das ist eigentlich ein Grund zum Durchfallen. Und dann habe ich zu denen gesagt, habe ich ja nicht gemacht, ist ja aus Versehen, also zufällig passiert, weil gut vorbehandelt und dann einfach nur eingestellt und fertig. Und dann meinte er, ja, das haben wir eigentlich auch so gesehen, aber wir mussten das jetzt nochmal testen und wirklich gucken, ob du wirklich auch bei der Wahrheit bleibst oder ob du jetzt irgendwas erzählst und in den Tränen ausbrichst. Und aber hast du bestanden, eins, alles gut, ne, war gut. Aber das war so der erste, einmal kurz so ein Schuss vom Bug. Und seitdem bin ich da auch sehr hinterher. Und ich habe jetzt persönlich noch keine Erfahrung gemacht mit einer richtigen Dissektion. Aber ich habe natürlich auch Freunde, die arbeiten im medizinischen Bereich. Die sind dann irgendwie zum Beispiel in der Notaufnahme tätig. Die sehen das schon mal häufiger. Wobei da die Dissektionen also manchmal deswegen entstehen, weil die dann bei einem Kolleginnen waren, manchmal aber auch so in Alltagssituationen einfach. Das kann man gar nicht so ohne weiteres sagen. Und ich hatte halt auch schon das, um das jetzt abzuschließen, ich hatte einmal die Situation, da kam jemand wirklich zu mir mit Beschwerden, hinten auch im hinteren Occipitalbereich hoch, zervikal, und ich habe das versucht zu manipulieren, es fühlte sich doof an, ich wollte eigentlich nicht, er hat mich darum gebeten. Es hat nicht funktioniert, es hat auch nicht geknackst und ich habe ihn dann einfach weitergeschickt zum Hausarzt und der hat ihn dann relativ schnell in die Uni geschickt, also in die Klinik geschickt, der ein Bild gemacht und dann war das wirklich eine Thrombose hinten in der Arteria basilaris. Also wirklich auch eine Sache, die man wirklich nicht haben möchte und ich war froh, dass ich da einfach vorsichtig war, aber ich hätte lieber noch mehr auf mein Bauchgefühl gehört.
Ja, genau. Das ist so ein Thema, was immer wieder betont wird, auf das eigene Bauchgefühl auch zu hören. Und das Thema Intuition in der Osteopathie spielt ja auch eine gewichtige Rolle. Und es ist immer nur die Frage, was ist das Bauchgefühl so ungefähr? Ist jetzt ja nicht so, dass man das einfach so hört wie eine Stimme aus dem Off oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Eine gute Kollegin von mir, die hatte letztens einen Fall in der Praxis, wo das war eine, also die Patientin war eine Angestellte in einer radiologischen Klinik sogar auch. Und die hatte Nackenschmerzen. Und die kam irgendwie einmal vorbei und die hatte solche Nackenschmerzen, dass sie irgendwie gar nicht, die konnte gar nicht richtig liegen, die konnte sich gar nicht richtig auf die Behandlung einlassen, weil sie solche Schmerzen hatte. Und da hatte meine Kollegin dann gesagt, ja, das irgendwas ist ja nicht in Ordnung, lass dich da nochmal durchchecken, lass dich nochmal abklären. Und es war tatsächlich die Dissektion einer Arterie. Ich meine, es war die Karotis. Und das zeigt schon so ein bisschen so, dass was bei der Anamnese oder bei der Untersuchung so auffallen könnte, das ist halt ein etwas anderer Schmerz. Ne? Ja. Natürlich kann Nackenverspannung fies sein oder HWS-Schmerzen. Aber wenn das so richtig die Qualität anders ist und was man so nicht kennt, wenn die Leute vorher schon mal Nackenschmerzen hatten, aber dass es echt den Boden von den Füßen wegzieht, dann könnte das schon mal eine Überlegung sein, ob da nicht vielleicht eine rote Flagge dahinter steht.
Mhm. Ja.
Und noch eine ganz andere Geschichte, ein guter Kollege von mir, also kein Mediziner, aber Bekannter, dem ist durch einen Fahrradunfall seine eine Vertebralis dissektiert und die ist auch nie wieder aufgegangen, die ist komplett dicht, also der hat nur noch eine davon und sein Gehirn wird nur noch durch die eine, also die Anteile, die Vertebralis versorgt, hat er nur noch auf der einen Seite. Und das läuft super. Da haben sich dann halt Umgehungskreisläufe gebildet und der Typ ist nicht doof geworden dadurch.
Nein.
Der ist sogar schlauer als ich, habe ich den Eindruck. Von daher auch spannend, dass selbst wenn die komplett flöten geht, die Vertebralis, dass man da immer noch wirklich komplett sein Leben mitleben kann.
Ja, das funktioniert erstaunlicherweise ziemlich gut. Geht aber auch zum Beispiel ja so mit einem Lungenflügel, der dann irgendwie mal sich verabschiedet unter einer OP zum Beispiel, also mit einem Embolus. Wenn das so in kontrollierten Bahnen verläuft, dann geht das normalerweise. Und das Gehirn kann das auch sehr, sehr gut adaptieren über die anderen überbleibenden Gefäße. Also wir haben ja eigentlich 4 Versorgungswege, wie das Gehirn versorgt werden könnte. Und wenn einer davon mal ausfällt, gar kein Thema. Das Problem ist nur, wenn das dann so plötzlich passiert. Und ich weiß natürlich nicht, bei diesem Unfall, den du gerade da erwähnt hast, ob das denn ein plötzlicher oder ein schleichender Prozess gewesen ist. Je nachdem, wie diese Dissektion ausgefallen ist, kann das ja schleichend verlaufen oder auch plötzlich der Fall sein. Hängt so ein bisschen davon ab. Aber schön, dass das funktioniert hat und dass er da nicht irgendwelche großartigen, gravierenden, bleibenden Schäden davon getragen hat.
Ja, sieht man ihn nicht an, nein. Ja, wir wollen mal so ein bisschen auf das Thema Dissektion schauen. Und bevor wir jetzt in die Studie einsteigen, habe ich mal so ein bisschen geguckt. Es wird so angegeben von der Inzidenz her, dass es ungefähr 3 Fälle pro Jahr unter 100.000 Menschen gibt. Also alles in allem, ob jetzt Manipulation oder nicht, ist es eine sehr seltene Geschichte. Das wurde auch in der Studie nochmal erwähnt, dass es halt insgesamt ganz einfach ziemlich selten ist. Also das ist keine besonders häufig auftretende Krankheit und auch keine häufige Quelle für einen Schlaganfall. Das muss man auch sagen. Schlaganfälle, es macht, glaube ich, so ungefähr 2% aller ischämischen Schlaganfälle aus. Also auch da ist es relativ gering vertreten.
Ja, exakt.
Dennoch, unter den jüngeren Menschen, so in der Altersklasse 30 bis 50, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Da macht das halt deutlich mehr aus. Also wo weniger so diese metabolischen Faktoren, Bluthochdruck, Cholesterin und so weiter eine Rolle spielen, ist so dieses mechanische Thema einer Dissektion viel häufiger vertreten. Das fand ich ganz interessant dabei.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn das Ding ist halt, diese Gefäße, die haben halt eine begrenzte Möglichkeit der Dehnbarkeit. Und wenn man aber diese Dehnbarkeit überschreitet, wie auch immer, also ob das jetzt irgendwie zum Beispiel durch einen Unfall der Fall ist oder weil man einfach sehr, sehr krass dran zieht, dann kann das natürlich auch dafür sorgen, dass da so ein Gefäß einfach kaputt geht. Und das sind gerade bei Sportarten der Fall oder wenn man einfach dann noch ein bisschen jünger ist und sich auch ein bisschen ambitionierter bewegt, kann das passieren. Es gab da auch eine schöne Studie von Herzog et al. Die haben einfach geguckt am Kadaver, wie ist es, was kann man machen? Und da meinten die ganz klar, die Rotation, das ist das, was im Bereich C0, C1 die größte Gefahr darstellt, um eine Dissektion zu verursachen. Und deswegen diese Idee auch, vielleicht das ein bisschen zu vermeiden, das kann manchmal wahre Wunder wirken. Ich wollte noch eine Sache sagen. Du hast es eben gerade schon ein bisschen angedeutet, dass das relativ selten ist. Und ich finde, das spiegelt sich auch wieder so ein bisschen. Nämlich zum Beispiel in meinem Beitrag zur beruflichen Haftpflichtversicherung. Ich habe mir das damals extra mitversichern lassen. Und ich zahle da im Jahr ungefähr so 140, 50 Euro. Und im Vergleich zu den Ärzten ist das massiv weniger, denn die zahlen so ungefähr 850 im Jahr. Und da sieht man schon, also wir sind da relativ gut dabei und ich habe explizit die Manipulation der Halswirbelsäule ausdrücklich mit versichern lassen, damit ich auf Nummer sicher gehen kann auch mit meinen Patienten, falls was passieren sollte. Aber die machen, es ist alles gut, nicht so häufig.
Ja, genau. Ich habe auch, ich telefoniere so wenig wie möglich mit Versicherungsleuten, aber auch bei der Berufshaftpflicht, da habe ich häufiger mal telefoniert und auch so das Dozententum und Dry-Needling und so mit abchecken lassen und auch Angestellte. Und tatsächlich, es ist günstig und das ist kein so ein großes Ding. Und das finde ich aber auch immer mal wieder interessant aus dieser, nüchternen Zahlenperspektive, dass das kein so ein großes Ding zu sein scheint.
Nee, eben. Also zeigt ja auch, dass es vielleicht einfach ein bisschen zu viel Angst gemacht wird davor.
Vielleicht. Ja, ja, oder? Ja, vielleicht, ja, genau. Da werden wir am Ende nochmal drauf zurückkommen. Was sind denn so typische Symptome? Also bei welchen Keywords müssen wir so ein bisschen aufhorchen in der Anamnese, wenn es jetzt nicht um den 0815 HWS-Schmerz geht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da ein bisschen was rausgearbeitet, weil ich fand, das war auch, also ist eine wichtige Sache. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, sind halt diese gewitterartigen, donnermäßigen, plötzlich einsetzenden, unbekannten Schmerzen im Kopf-Hals-Nackenbereich. Das könnte mal so ein Indiz dafür sein. Ist natürlich auch nicht immer der Fall, aber wenn da so Sachen entstehen, die eigentlich der Patient oder die Patientin so nicht kennt, dann muss man aufpassen. gerne auch in Bezug zu einem vielleicht vorangegangenen Trauma, kann auch ein Bagatelltrauma sein oder vielleicht auch was gewesen sein, womit die jetzt nicht unbedingt rechnen würden, zum Beispiel irgendwie so Salto geübt auf dem Trampolin oder irgendwie Motorrad gefahren, Helm aufgesetzt, zu viele G-Kräfte entwickelt oder man ist auf einmal dann auf dem, also ich habe einen Profisegler in Behandlung und wenn der jetzt mit seinem Katamaran irgendwie vor Kanadas Küste mit 100 km/h übers Wasser brettert, dann hat er auch einen Helm dabei auf und auch das kann ja mal dafür sorgen, dass es da ordentliche Scherkräfte gibt an der Halswirbelsäule bei solchen Geschwindigkeiten. Auch das kann man mal so ein bisschen im Kopf behalten. Oder halt einfach Mixed Martial Arts Techniken, Sportarten mit Körperkontakt, sei es Eishockey oder Karate oder Schach. Also je nachdem, da gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende, wie man sich da verletzen oder wehtun könnte. Und das würde man in der Anamnese auf jeden Fall mal ein bisschen im Auge behalten.
Ja, auf jeden Fall. Und du hattest ja auch schon von neurologischen Ausfällen gesprochen. Das ist allerdings dann häufig, also sowas wie Nystagmus hattest du schon im Mund genommen, ne? Ja. Doppelbilder sehen, Schwindel vor allen Dingen auch.
Ja.
Und da muss man manchmal sagen, das ist dann schon manchmal vielleicht einen Schritt weiter. Also es scheint so zu sein, dass halt erst einmal häufig so dieser Nackenschmerz dominiert, vor allen Dingen auch so Hinterkopf, okzipitaler Schmerz. Einseitig liest man ganz häufig, dass es halt nicht so überall auf beiden Seiten ist, sondern halt so typisch einseitig, manchmal mit Gesichtsschmerz einhergeht. Und genau, das könnte das Ganze vielleicht so ein bisschen abgrenzen auch. Zuerst häufig Nackenschmerz, Kopfschmerz und so neurologische Symptome kommen nicht immer, aber müssen nicht dabei sein, sag ich mal, bei einer Dissektion. Ne? Das könnte man nämlich sonst so denken, dass man immer damit rechnet, okay, krass, jetzt mache ich hier mal ein paar neurologische Tests und dann finde ich schon raus, ob das nicht eine Dissektion ist. Das kann man leider nicht garantieren.
Nicht unbedingt. Aber es gibt so ein paar Sachen, wenn man das sieht in der Praxis, da kann man hellhörig werden. Und dazu zählt zum Beispiel also nicht nur der Nystagmus oder Schluckbeschwerden, sondern halt auch vor allem Horner-Syndrom. Also dieser Ausfall vom sympathischen Nervensystem aufsteigend von der oberen Thoraxapertur Richtung Auge mit diesem Endophthalmus und Ptosis und ich glaube Mydriasis, also Auge steht so ein bisschen hervor, Lid ist ein bisschen runter und Pupille ist eng. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass eventuell es eine Schwierigkeit gibt, über die Afferenz des sympathischen Nervensystems über das Gefäß. Und das könnte halt so eine Ursache daran haben, dass es dort eventuell denn eine Dissektion gibt. Und da sollte man auf jeden Fall hellhörig werden.
Ja, genau. Ich würde mal behaupten, dass es ziemlich selten ist. Also
mega, noch nie gesehen.
Ptosis, hängendes Augenlid, habe ich mal bei jemandem nach einem Unfall auch gesehen. Natürlich hatte ich damals nicht an eine Dissektion gedacht, aber das wurde dann zu dem Zeitpunkt schon abgeklärt, ob da vielleicht sowas ist. Aber genau, das ist so eine typische Trias bei diesem Horner-Ding.
Ja.
Und du hattest von quasi Auslösern gesprochen. Das finde ich auch ganz interessant. Ich kenne auch Fälle. Naja, also bei abdominellem Druckaufbau. Husten, Niesen, irgendwas Schweres anheben, auf der Toilette gesessen, solche Sachen. Das weiß ich noch aus dem Neurologieunterricht früher, dass da eine Neurologin auch aus der Notaufnahme sagte, ja, das kommt durchaus vor. Die Leute brechen auf dem Lokus zusammen.
Ungefähr. Vom Schlag getroffen auf dem Klo.
Genau, ganz nicht beste Position, um da hinzuscheiden oder halt dann von der Notsanität dann abgeholt zu werden.
Nein, nein, für die nicht. Na genau, gibt's Schöneres, glaube ich auch, ja.
Ja, das denke ich auch. Und ansonsten so Risikofaktoren, wie gesagt, eher jüngeres Alter so tendenziell und auch so seltene Erkrankungen wie Hypermobilität, also sowas wie dieses Marfan-Syndrom oder Ehlers-Danlos, also diese bindegewebigen Hypermobilitäten, ja, auch super selten. Aber man könnte vielleicht auch überlegen, wenn man halt so eher zu den hypermobilen Typen gehört, ohne jetzt so eine drastische Erkrankung zu haben, dass das vielleicht auch ein Risikofaktor darstellen kann.
Ja, genau.
Und halt eben dann, ne, wenn sowas vorliegt, dass man dann unter Umständen auch dazu neigen könnte. Und ich meine mich zu erinnern aus anderen Studien, die wir auch schon mal im Podcast besprochen hatten, dass wenn es Menschen trifft nach einer Manipulation und die eine Dissektion haben, dass das in der Regel tendenziell jüngere Menschen sind und tendenziell öfter Frauen trifft. Könnte man jetzt sagen, gehen Frauen häufiger zum Osteopathen, Chiropraktiker, Orthopäden oder so? Sind die da häufiger vertreten oder werden die besonders gerne eingeknackst, weil es bei denen so toll knackt? Oder sind die halt dispositioniert wegen ihres Gewebes? Also,
ja, das ist eine gute Frage. Ja. Oder ist es vielleicht einfach so, dass sie weniger Rückstellkräfte haben? Es wird tendenziell zu viel Kraft aufgewendet und dadurch entsteht dann vielleicht auch irgendwie diese Irritation. Das kann ich auch gar nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Finde ich aber eine spannende Frage.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Du hast am Anfang diesen Decline-Test kurz angesprochen. Also die isolierte mechanische Provokation von neurologischen Symptomen über Rotation, Extension der Halswirbelsäule. Und ich glaube, wenn man das auch noch denn korrekt durchführen wollen würde mit Kompression, also axiale Kompression vom Kopf in die Wirbelsäule hinein. Und dann wird geguckt, gibt es entsprechende Symptome, also Nystagmus oder Schwindel. Und das muss so auch eine gewisse Zeit angehalten werden. Da ist jetzt mittlerweile der Status quo der, dass man das nicht mehr durchführt, weil diese massive mechanische Provokation der Halsgefäße so doof ist, dass wenn irgendwas passiert, dann auf jeden Fall bei diesem Test. Das ist einfach viel zu viel. Und deswegen macht man das nicht mehr. Außerdem ist auch die Sensitivität einfach Käse, also 0-50% und einfach häufig falsch, also falsch positiv oder auch falsch negativ. Von daher, das machen wir nicht mehr. Ja. Aber es gibt andere Möglichkeiten, das zu testen. Ein bisschen entspannter. Zum Beispiel, wenn man den Patienten bitte oder die Patientin bitte, sich hinzusetzen, aufrechter Sitz und dann einmal den Kopf soll der Patient oder die Patientin aktiv nach rechts oder links drehen und dann gucken, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten im Sinne von Nystagmus oder Schwindel. Das kann man einmal vom Kopf aus machen. Man kann aber auch das umgekehrt machen, dass die Person sich dann auf einen Hocker draufsetzt. Der Kopf bleibt sozusagen gerade ausgerichtet und nur der Unterkörper dreht sich nach rechts oder links. Und das dann auch mal so 10, 15 Sekunden in der Endposition halten, um zu gucken, hat das einen Effekt auf die Symptomatik? Ja, nein. Und wenn ja, dann macht es Sinn, da das einmal abklären zu lassen, auf jeden Fall.
Okay. Also genau. Du meinst, sprichst ganz klar von der Symptomatik, die wir auch bei dem Decline erwarten würden. So Nystagmus oder es wird schwarz vor Augen oder Sprachprobleme, verwaschene Sprache und so?
Ja, genau. Also Schwindel, Doppelbilder, Sprachstörung, Schluckstörung oder halt auch Taubheiten, Übelkeiten. Das wäre so Sachen, das würde mich interessieren. Oder wenn die Patienten auch sagen, so sie haben so Schwierigkeiten irgendwie mit so einer Fallneigung, mit so einer Sturzneigung. Auch das wäre so ein Indiz dafür, dass das Kleinhirn nicht gut versorgt wird mit Blut und könnte auch ein Indiz dafür darstellen.
Okay, sehr gut. Ja, also einfach Kopf drehen langsam oder ich finde das ziemlich smart mit dem Kopf quasi festhalten und den Unterkörper, oder den Rest des Körpers drehen lassen auf einem Hocker oder so. Ja.
Man kann auch mal gucken, wie ist so die Situation mit dem Blutdruck und den Nackenschmerzen. Auch das, also ein hoher Blutdruck mit Nackenschmerzen in Kombination kann halt auch ein Symptom sein für so eine Dissektion. Und da könnte man dann auch dazu nochmal gucken, wie ist so die Sensibilität vom Gesicht, wie ist die Augenbeweglichkeit und die Mimik. Dann kann man so ganz grob und schnell sich einen Überblick verschaffen über die Funktionsfähigkeit der Hirnnerven und auch das so ein bisschen vielleicht eingrenzen, wenn eine Möglichkeit.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Eine Anekdote dazu vielleicht noch. Ich war selber mal im Stress, als ich, glaube ich, für die Heilpraktikerprüfung gelernt habe.
Verstehe ich gar nicht.
Dann, ja, komisch, ne? Und dann in meiner WG damals, in der ich gelebt hatte, da hatten wir so eine Klimmzugstange im Türrahmen und dann zwischendurch dachte ich, jetzt musste mal aufstehen, habe ich ein paar Klimmzüge gemacht und dann habe ich die letzte Wiederholung noch rausgequetscht und beim letzten Mal Kinn über die Stange hat es mir auch richtig in den Kopf eingeschossen. So, und oh fuck, das kenne ich aber jetzt auch nicht. Ich habe eigentlich sonst keine Kopfschmerzen und habe versucht, mich so ein bisschen so zu beruhigen und so. Und dann gucke ich in den Spiegel und habe so geguckt, ob meine Mimik noch funktioniert. Und mein Mundwinkel hing etwas auf der einen Seite.
Okay.
Ich hatte kurz überlegt, okay, was ist denn hier los? So, ne? Und letztendlich wurde ich dann doch ins Krankenhaus geschickt. Und es wurde ein Scan gemacht und es war alles in Butter. Aber die Notärztin, die mich da betreut hat, sagte, ja, kann man schon mal verstehen, ne? Du bist kein Simulant, Herr Stechmann, das war schon okay, mal nachgucken zu lassen. Und der hängende Mundwinkel, vermutlich, ihre Vermutung war, dass es Migräne hätte sein können, wobei ich vorher und nachher noch nie wieder Migräne hatte. Mhm. Aber halt so eine seltene Form von Aura, die auch mit sowas einhergehen kann. Und oder, dass es halt auch einfach eine gewisse Asymmetrie meines Gesichtes sein könnte. Meine Wirbelsäule ist asymmetrisch mit einer Skoliose, also ist mein Gesicht auch auf eine Art und Weise Asymmetrie. Also wenn ich genau in den Spiegel gucke, sehe ich auch, dass da eine Mundwinkel nicht ganz so weit
hochgeht.
Okay. Ja, okay. Also kurzer Schockmoment. Habe ich auch mal kurz so erlebt, wie man sich fühlt, wenn man in die Notaufnahme geschoben wird. Aber alles in Butter.
Oh, Schwein gehabt. Sehr, sehr gut. Aber du sprichst was Wichtiges an, weil dieses Verwechseln zwischen Kausalität und Korrelation. Also nur weil das da ist, heißt es nicht unbedingt auch, dass es miteinander in Verbindung steht. Also wie bei dir, der hängende Mundwinkel hat jetzt nicht unbedingt eine Ursache daran gehabt, dass du vielleicht jetzt eine Gefäßverletzung hast, sondern es war aber auch schon vorher da. Aber dann fällt es erst einmal auf, ne?
Ja.
Und das ist ja auch eine Sache. Da gab es ja auch mal so eine kleine Erkenntnis in dieser tollen Studie, die du da mir geschickt hast.
Ja, genau. Lass uns mal kurz darauf zu sprechen kommen. Also, der Titel der Studie ist The Association Between Cervical Artery Dissection and Spinal Manipulation Among US Adults. 2023 erschienen im European Spine Journal. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt. Der Hauptautor James Whedon, der scheint ganz cool zu sein. Der publiziert ziemlich große Studien, also wo es um sehr viele Datensätze geht und sehr viele Patienten. Und der spricht halt so richtig coole Fragen an, wie diese Studie zum Beispiel. Also ob es eine Assoziation zwischen einer Arteriendissektion der Halswirbelsäule und den HWS-Manipulationen gibt. Sowas zum Beispiel. Oder der guckt, was besser ist, wenn du halt mit Rückenschmerzen Opioide verschrieben bekommst, also schön Oxys und so, oder ob du zum Chiropraktiker gehst und was mit einer Katastrophisierung einhergeht und wo die Rückenschmerzen aus dem Ruder laufen oder was halt besser ist. Und in den Studien, die er gemacht hat, war das ganz interessant, große epidemiologische Studien, dass halt häufig so diese, sag ich mal, konservative Herangehensweise ohne Medikamente, dass die dann doch echt immer besser abschnitt.
Mhm,
und das ist ganz interessant. Also der beschäftigt sich nämlich schon seit langer Zeit mit dem Thema Manipulation und Wirbelsäulenprobleme und wie gesagt, scheint sich sehr gut mit so großer Datenanalyse auszukennen. Und man kann der Forschungsgruppe, also er ist der Hauptautor, aber er ist bei weitem nicht der Einzige, es sind auch noch andere Leute dabei, die schon sehr, sehr viel publiziert haben. Man kann denen nicht vorwerfen, dass die jetzt, sag ich mal, dass das alles Chiropraktiker sind und dass die halt dadurch eine ziemliche Verzerrung haben. Na, also, dass man jetzt klar ist, okay, die wollen natürlich, dass da was Gutes bei rauskommt.
Ja.
Genau, die Studie ist Open Access, das finde ich auch gut, da kann jeder reingucken. Ist nicht so ganz einfach zu verstehen und zu lesen, was die da so, was sie bei dieser wichtigen Fragestellung zu Papier bringen. Aber wir versuchen da mal so ein bisschen Licht reinzubringen. Weil es ist dann letztendlich doch sehr interessant. Und die Frage ist, die dahinter steht, ist es, ob jetzt Leute, also es ging darum, es wurden Millionen Datensätze aus den USA von Versicherten analysiert. Und dann wurde geguckt, bei denjenigen, die eine Dissektion hatten, der Arteria vertebralis oder der Carotis, was hatten die davor gemacht? Waren die vorher bei einer Manipulation, also wurden die eingeknackst? Oder hatten die vielleicht andere Sachen vorher gemacht? Hatten die vorher gar nichts gemacht oder waren die einfach beim Hausarzt gewesen? Und dann wurde geguckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, so ungefähr.
Genau. Und da kamen ein paar sehr interessante Sachen raus. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend. Dass das nicht unbedingt immer, also eins zu eins einhergeht. Teilweise ist es halt so gewesen, klar, die hatten Beschwerden, sind damit auch zum Arzt gegangen. Aber die Ursache von den Nackenbeschwerden war nicht unbedingt darauf zurückzuführen, dass es eine Karottis-Dissektion gab oder eine Dissektion von einem Gefäß gab. Und andersrum genauso, die Dissektionen, die es gab, die waren nicht unbedingt immer darauf zurückzuführen, dass auch manipuliert worden ist. Also das fand ich sehr, sehr spannend.
Genau. Ich glaube, man nennt das protopathischen Bias. Also, dass man halt nur, weil ein Event auftritt, ne, so wie jetzt die Dissektion, dass man dann halt davon ausgeht, dass das daher kommt, dass sie vorher beim Chiropraktiker oder beim Orthopäden waren. Währenddessen man ja auch, also die Idee dahinter ist ja, dass sie das schon hatten vorher, die hatten Nackenschmerzen und suchen dann halt einen Chiropraktiker auf, so ungefähr.
Genau.
Und der kann dann auch nicht mehr helfen, macht es vielleicht noch schlimmer, vielleicht auch nicht, aber das versuchten sie mit diesem Studiendesign so ganz gut rauszurechnen. Und was auch hierbei ganz gut ist, da sind wirklich viele, viele Fälle dabei. Also mehrere Millionen Versicherte und es gab ganz genau 2337 Arteria vertebralis Dissektion und 2916 Carotis Dissektion. Also schon ganz gut und mit solchen Zahlen kann man halt auch ganz gute Berechnungen so anstellen und
auf Statistik jeden Fall
betreiben. Aber und so.
wenn man es auf die Fallzahl wiederum zurückführt, ist das relativ wenig. Also ich hätte gedacht, da ist viel, viel mehr los.
Ja, genau. Es ist wirklich wenig, wenig. Also es klingt viel, ne? 3000 hiervon, 2000 davon. Aber auf Millionen Menschen berechnet, ist das nach wie vor sehr selten. Das betonen die auch nochmal ganz explizit in der Studie.
Genau. Und was für mich ein bisschen schwierig war, rauszulesen, war einfach, was ist jetzt ein Chiropraktiker, was ist ein Arzt, was ist ein Osteopath? Das wurde, also ich musste mich da so ein bisschen reinknien einfach in diese Studie und habe das versucht ein bisschen einfach zu verifizieren, weil das ist so eine Sache, das haben wir in Deutschland ja auch so ein bisschen, dass halt Ärzte vielleicht anders eine Halswirbelsäule behandeln würden als zum Beispiel ein Osteopath oder halt ein Chiropraktiker. Und das ist halt in den USA ähnlich. Die Chiropraktoren, die haben eine vierjährige Ausbildung, die machen sehr, sehr viel von diesen HVLA-Techniken, die wir halt in Deutschland auch kennen. Verschreiben auch keine Medis, genauso wie wir als Osteopathen oder Heilpraktiker, Heilpraktikerin, und nutzen halt auch eher diese Short-Lever-Techniken, von denen ich auch schon gesprochen habe am Anfang. Das ist auch das, was ich unterrichtet bekommen habe. Und Ärzte hingegen, die sind halt, das wird nochmal ganz klar in dieser Studie, das ist das Gleiche. Also MD, Medical Doctor, ist das Gleiche wie DO, Doctor of Osteopathy. Und die machen eher so andere Techniken, also eher so MET-Techniken, die empfehlen häufig auch Chiropraktoren, machen meistens aber vorher eine vollständige medizinische Untersuchung und nutzen dazu auch gerne so Röntgen, Ultraschall und alles Mögliche, was halt so ein Arzt oder eine Ärztin halt macht, ne? Und die verschreiben auch gerne nochmal Medikamente und nutzen, wenn dann, aber eher auch gerne nochmal so diese klassische Manöver, wie man halt so eine Halswirbelsäule halt auch manipulieren kann, wenn man das jetzt nicht mit so einer kurzen Hebeltechnik macht, sondern eher über einen großen Hebel. Das, was man auch so häufig bei Instagram sieht, wenn die da irgendwie einmal über den Tisch gezogen werden, sieht relativ brutal aus und ist auch nicht so unbedingt das, was ich mir so vorstellen würde, wenn ich meine Halswirbelsäule denke, wie ich behandelt werden wollen würde. Von daher glaube ich, da gibt es so vielleicht Ähnlichkeiten auch zu Situationen in Deutschland mit unseren verschiedenen Berufsständen in der Osteopathie, die sich da vielleicht ein bisschen widerspiegeln.
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, hatten die so versucht, das so ein bisschen so rauszudifferenzieren, um das ein bisschen da Licht ins Dunkel reinzubringen. Also was passiert vorher oder wann war das Problem schon da oder ist das Problem erst gekommen durch den Eingriff? Genau. Und die hatten, ich weiß nicht, ob man das hierbei auch Mixed Methods nennen kann, aber auf jeden Fall haben die halt diese Daten unterschiedlichst analysiert. Also einmal so als quasi Case Control, also dass diejenigen, die eine Dissektion bekommen haben, dass dieselbe als eigene Kontrollgruppe quasi genutzt wurden. Also wenn der jetzt zum Beispiel eine Dissektion hatte und der war vorher beim Hausarzt oder sowas, hat nur eine Aufklärung bekommen und vielleicht Medikamente oder sowas, was hat der gemacht, wenn er zum Beispiel keine Dissektion hatte? Also dass geschaut wurde, war der früher schon mal irgendwie bei derselben Technik und da ist nichts bei passiert, so ungefähr.
Ja.
Ja, das ist manchmal ganz, wird in anderen Studien ja teilweise auch verwendet, in randomisierten Studien, dass man die eigenen Patienten, also dieselben Patienten als eigene Kontrollgruppe verwendet.
Ja.
Was, glaube ich, auch vom Aufwand her ganz okay ist. Ne? Da muss man halt weniger Menschen mit reinholen. So ungefähr.
Ja, genau. Das ist ein ganz eleganter. Du hast natürlich dann am Ende keine Kontrollgruppe mehr, weil du hast sie dann behandelt, aber das geht auf jeden Fall auch. Du machst Vorher-Nachher-Vergleiche. Ja.
Ja, genau. Und auch noch verglichen haben sie es mit einer Schlaganfallgruppe. Also Menschen, die Schlaganfälle hatten, die aber nicht Schlaganfälle aufgrund einer Dissektion hatten. Und das ist halt auch nochmal eine weitere Möglichkeit, um Vergleiche anzustellen und so ein bisschen rauszurechnen, wie hoch ist das Risiko dafür.
Mhm, genau. Ja, und was würdest du sagen, wie hoch ist das Risiko jetzt so am Ende? Was ist rausgekommen?
Sehr gering.
Ja,
also
ich war auch erstaunt.
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, non-existent, kann man jetzt so nicht so ganz sagen, aber ich mir auf jeden Fall rausgestrichen habe, wenn du vorher, also wenn du das jetzt vergleichst, ich gehe zum Arzt quasi und ich kriege halt werde ein bisschen aufgeklärt und ich werde halt untersucht oder ich gehe zum Chiropraktiker, dann ist das Risiko, beim Arzt gewesen zu sein, untersucht zu werden, 5-mal höher.
Ja.
Die Leute haben 5-mal häufiger eine Dissektion, als wenn sie tatsächlich manipuliert wurden in Halswirbelsäule.
Ich fand das auch also beeindruckend und also hat mich auch noch ein bisschen bestätigt mit dem, was ich da so mache, aber auch gleichzeitig ein bisschen beruhigt, weil es hat so ein bisschen den Druck rausgenommen. Und ich habe verstanden, okay, ja. Also das ist, wir machen da schon ganz gute Arbeit und Klar brauchen wir ein gutes Händchen bei der ganzen Geschichte und auch eine gute Technik dahinter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was kaputt machen, ist wirklich gering. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir da nicht so viele Versicherungsbeiträge zahlen müssen, weil es ist nicht so gefährlich.
Ja. Ja, also es ist sehr selten und seltener. Also man könnte sagen, die Leute kriegen es häufiger, wenn sie nicht zu uns gehen, so ungefähr, oder wenn sie keine HVT-Manipulation bekommen.
Genau. Das haben wir schon am Anfang so ein bisschen gesagt, also die Rotation, das ist halt so ein bisschen das Kritische. Wir haben über diese Short-Lever-Techniken gesprochen. Für alle, die da noch nicht so drin bewandert sind, kann man einfach sagen, es gibt ja in der Halswirbelsäule drei Freiheitsgrade, Extension, Flexion, Rotation, Seitneigung. Und die Rotation wird dadurch limitiert, dass wir verschiedene Bewegungskomponenten mit hinzunehmen. Und das ist dann zum Beispiel Latflex oder ein bisschen Kompression oder auch Flexion. Und das sorgt dafür, dass halt die Rotationsfreiheit in der oberen Halswirbelsäule sich massiv verringert. Das wirkt wiederum gefäßschützend und wir sind relativ schnell an der mechanischen Grenze, sodass wir dann auch einen kurzen Impuls setzen können, ohne dass wir Gefahr laufen müssen, dass das Gefäß irritiert wird. Ganz im Gegenteil, es geht meistens nur auf der mechanischen Ebene, dass wir auf der festertären Ebene relativ schnell an der mechanischen Grenze ankommen, sodass wir dann einen kurzen Impuls setzen können, um diese Einschränkung aufzulösen. Es gibt ja meistens so ein Knackgeräusch auch und dann hat sie die Sache erledigt. Und da ist halt der Trick dabei, diese verschiedenen Bewegungskomponenten zu kombinieren, damit das Gefäß geschützt wird.
Ja. Ja, sehr gut. Also da quasi Appell, laut dieser Studie, wo man jetzt irgendwie sagen müsste, das ist jetzt eigentlich die mit Abstand größte und robusteste Studie, äußerst selten. Und wie gesagt, wenn die Menschen nur zur Abklärung zum Hausarzt gehen, ist es sehr viel häufiger. Also absolut kein erhöhtes Risiko vorhanden.
Ja, exakt, genau.
Ja, hat mich ein bisschen überrascht, weil immer mal wieder, wenn ich halt irgendwie Menschen darüber referieren höre, wie gefährlich das doch sei, dann beeinflusst mich das auch in der Praxis. Und dann denke ich, habe ich das nächste Mal auch schwitzige Hände, wenn ich dabei jemand stehe und sage, ja, das fühlt sich jetzt so an, als ob das hier mal knacksen müsste, könnte und so. Mache ich es jetzt oder mache ich es lieber doch nicht, weil ich jetzt irgendwie Schiss habe und so. Und gerade auch bei den jungen Menschen, die das noch lernen, da so früh so Angst zu machen, das führt definitiv nicht dazu, dass sie da einen sicheren und auch handfertigen und fein justierten Umgang damit haben.
Auf jeden Fall. Da kann ich aber sagen, da macht einfach Übung den Meister. Man muss nicht unbedingt mit der Halswirbelsäule anfangen. Man kann ja erstmal mit was anfangen, was nicht so heikel behaftet ist, wie zum Beispiel einfach Klopapier. Das mache ich immer ganz gerne, wenn ich da irgendwie in einer ruhigen Minute auf meinem privaten Örtchen sitze, dass ich einfach an dieser Klopapierrolle versuche, so ein Blatt abzureißen und mehr nicht, ohne dass es irgendwie festgehalten wird. Also man muss das ein bisschen die Geschwindigkeit aufkriegt.
Genau, Vorspannung und damit Geschwindigkeit, zack.
Genau, hat man ein bisschen was
Bruce
zu tun.
Bruce Lee-mäßig.
Nicht immer nur Instagram scrollen, sondern mal ein bisschen Klopapier produzieren. Genau, und ansonsten kann man einfach natürlich auch schauen in der Behandlung, es muss natürlich ein Konsens einfach da sein, dass die Patienten und die Patientinnen damit einverstanden sind. Vor einem Abfragen ganz kurz.
Genau. Dazu wollte ich dich noch fragen. Das hatte ich vorhin vergessen. Also du holst das Einverständnis ein. Ja, klar, tue ich auch. Machst du das schriftlich?
Nein.
Extra dann?
Ja, habe ich keine Zeit für. Also das wäre natürlich, rechtlich gesehen, wäre das natürlich super gut, dass wir vor der Manipulation einmal darüber aufklären, was sind Risiken, was sind Nebenwirkungen. Dass wir dann sagen, sie dürfen sich das gerne überlegen. Dann können sie nach Hause gehen. Dann dürfen sie das in Ruhe unterschreiben, ausfüllen und am besten nochmal zum Arzt gehen, Röntgenbild machen, Ultraschall. Und dann wiederkommen und an dem nächsten Termin ausgeschlafen und wach und keine Ahnung was alles, dann diese Einverständniserklärung vorlegen und dann machen wir das. Aber das ist nicht alltagsnah. Und so kann ich nicht arbeiten. Das geht nicht.
Nee.
Und deswegen habe ich immer so, ich habe so meine Punkte, die frage ich immer so ein bisschen ab. Und natürlich, also ist das okay für sie? Tut das weh beim Einstellen? Ich merke auch, ob die Angst davor haben oder nicht. Also wenn das so angespanntes Gewebe ist, wenn Abwehrspannung da ist bei einem Stellen, dann mache ich das einfach nicht. Gibt es andere Möglichkeiten, MET oder BLT, whatever. Und ich achte auch so einfach auf Auffälligkeiten, auch in der Anamnese. Also wenn die schon sagen, Thromboserisiko ist da oder die nehmen schon längere Zeit irgendwie Cholesterinsenker, es gab dann auch schon mal irgendwie, also irgendwas in die Richtung, so Auffälligkeiten im Gefäßbereich, da bin ich immer ein bisschen hellhörig und dann, ich brauche das für mein Ego nicht mehr, dass das knackst. Schön, wenn das passiert, aber ich forciere das dann nicht mehr. Ich mache das dann anders und es knackst dann manchmal auch so von alleine, so wie in meiner Masterprüfung halt auch. Und das ist auch mal ganz schön, aber ich forciere das nicht mehr.
Das ist immer meine Handlungsweise dabei. Eine Sache, was mir am Anfang geholfen hatte, war das Thema Strain, Counter-Strain. Ich bin zwar nie so richtig warm damit geworden, aber das hatte mir am Anfang geholfen. Also wenn man dann die Halswirbelsäule mit Strain, Counter-Strain behandelt und dann guckt man nochmal, testet die Beweglichkeit. Und das fand ich immer, hat bei der Manipulation dann auch geholfen. Also da sich erstmal an das Gewebe so ranzutasten und dann, dass die Manipulation nach so einer Einstellung im Strain, Counter-Strain, dass man da dann nochmal mit neuen Feingefühl rangehen kann und das Gewebe oder das Ganze drumherum schon so gut vorbehandelt ist, so wie du von deiner MET-Technik so berichtet hattest.
Exakt. Und MET ist eine gute Möglichkeit, Strain, Counter-Strain ist eine Möglichkeit, BLT, man kann das Gewebe ein bisschen vorbereiten über venenlymphatische Techniken, die Thorax-Ebene erstmal frei machen, dass die Drainage vom Azygos-System gut funktioniert. Und gerade auch wenn die Patienten schon ein bisschen entspannter sind und ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, so am Ende der Behandlung, dann so einen Impuls setzen und nicht als allererstes in den ersten 5 Minuten. Das ist nicht so der optimalste Zugang.
Vielleicht. Ja, genau. Und deswegen empfehle ich auch immer, in der Anamnese schon auf Vorerfahrung einzugehen. Also grundsätzlich, ob es jetzt um Thrust-Techniken geht oder was auch immer. Also wenn die Patienten mit einer Erwartungshaltung kommen, das wissen wir aus der Placebo-Forschung, dass Erwartungshaltung gut ist, wenn die halt positive Erwartungen haben, wenn die nicht astronomisch sind. Aber wenn die jetzt schon Vorerfahrung hatten, ja, mein Osteopath hat immer nur die Hand aufgelegt und das war super, das ist gut. Und wenn man da doll rumruckt und rummackt, das mag ich nicht, das kann ich nicht haben, dann ist das für mich ein ganz klares Zeichen, dass ich die Techniken eher so ein bisschen nach hinten anstelle, also die harten Thrust-Techniken. Wohingegen, wenn die Leute reinkommen und das auch erwarten, dass es knackt, dann wäre es schon ganz gut, wenn man das auch irgendwie drauf hat, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ansonsten sind die auch unzufrieden, ne? Und kommen nicht wieder.
Ja.
Das ist auch richtig. Also das sehe ich genauso. Ich mache auch gerne in der Analyse das so, dass ich schon mal frage, wo waren sie schon vorher? Waren sie schon mal beim Physio oder bei einer Kollegin und Kollegen? Genau. Und ich sage manchmal auch schon, ich war schon mal beim Orthopäden, der hat auch schon eingeknackst, das hat nicht geholfen. Dann weiß ich schon, okay, also die mechanische Ebene, egal wie das jetzt behandelt worden ist, ist vielleicht nicht unbedingt die Ursache der Beschwerden. Und auch dann gucke ich nochmal anders.
Ja, genau. Ja.
Eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch. Ich habe in meiner Praxis gefühlt so ein bisschen alibimäßig so ein unfassbar teures Stethoskop. Das nutze ich manchmal so zum Blutdruckmessen. Das ist ein Perlen für die Säule. Aber das ist auch eine Möglichkeit, die man nutzen kann, wenn man so ein tolles Stethoskop hat, dass man damit einmal so über die Halsschlaggefäße rübergeht und einmal guckt, gibt es denn Rauschen unter dem Stethoskop, was man da hört, weil das ist nicht normal. Normalerweise sollte das nicht rauschen. Wenn man da was hört, könnte das auch ein Indiz dafür sein, dass es da irgendwie eine Verlegung gibt von einem Gefäß oder vielleicht sogar auch eine Dissektion.
Okay, ja. Also einfache Möglichkeit, das abzuhorchen.
Genau.
Ich glaube, die meisten haben sich so ein Stethoskop mal irgendwann zugelegt. Ich glaube, ich habe irgendwo auch noch eins. Ich weiß nicht, ob ich es jemals in der Praxis rausgeholt habe, aber wäre auf jeden Fall mal ein Argument, ihn immer wieder rauszuholen und zu gucken, ob man damit nicht mal ein bisschen rumspielt.
Ja, also macht sich auch ganz dekorativ, wenn man das mit dem Hals hat und dann die Tür aufmacht und sagt, hallo, kommen Sie gerne rein. Das ist nicht schon der war richtig Ahnung.
Ja, genau, ja. Dann plumpst das Ding runter während der Manipulation.
Das ist ja genau. Das sollte nicht passieren.
Ja. Vielleicht noch so ein bisschen abschließend zu der Studie. Also, wie gesagt, ist das so eine Beobachtungsstudie. Sehr viele Daten, das ist der Vorteil. So ein bisschen Nachteile oder Limitationen der Studie sind, man kann damit sehr gut Korrelation darstellen. Man kann jetzt aber nicht die Kausalität 1:1 darstellen. Ne? Also das müsste dann ja so eine prospektive Studie sein, dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt eine Technik und dann gucken wir, ob irgendwas passiert.
Ja.
Das kann man damit nicht sagen. Ne?
Das geht auch nicht. Das ist auch schwierig, ethisch durchzukriegen, durch eine Ethikkommission.
Ja, ganz genau. Das ist vom Praktischen, vom Ethischen wäre sowas ganz schwierig, aber so diese Datensätze zu nutzen, das ist ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, weil man weiß ja auch mal nie so ganz genau, wie diese Daten so gepflegt werden, ne? Wurde die Dokumentation sorgfältig gemacht? Wurde da jede Manipulation eingetragen? Oder wie du schon sagtest, was für eine Technik war das? War das eine saubere Technik oder war das eine schlechte Technik? Gab es da einen fiesen Chiropraktiker dazwischen, der halt alle Dissektionen rausgeholt hat und die anderen nicht. Das kann man da nicht so ganz draus sagen. Aber genau, das ist das, was wir haben und das ist so das Beste, was es bisher gibt.
So sieht's aus, genau. Bei unserem Podcast Open Access gibt's bei uns eine kleine Tradition. Wir haben die Tradition, dass wir unsere Gäste Fragen nach einem Lied, das sie unserer Playlist Sound of Science beisteuern möchten. Und deswegen, Klaas, also die Frage an dich, gibt es für dich also einen Song, den du da gerne hinzufügen wollen würdest? Denn wäre jetzt die Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen, beziehungsweise mir das zu sagen, immer ganz spontan so aus der Hüfte geschossen.
Das mit dieser Playlist kommt mir sehr bekannt vor.
Wirklich? Ja. Ja, ihr habt die auch. Ich fand die großartig. Großartig.
Ja, genau. Bei uns wird immer nur wieder gesagt, die Leute finden die Musikantenknochen-Playlist nicht. Jetzt so ganz spontan, Musikantenknochen, da muss ich sagen,
die genau, heißt Musikantenknochen.
Bei uns heißt die Musikantenknochen.
Genau. Ah ja, also Musikantenknochen.
Ist nicht so einfach zu finden bei Spotify.
Ja, man muss
suchen wollen. Heißt Silent Science? Oder?
Ja, Sound of Science.
Sound of Science, okay, das ist auch gut. Ja, zu dem Thema fällt mir nur der Song ein, den ich schon bei unserer Playlist drauf habe, aber es ist Wu-Tang Protect Your Neck.
Sehr geil, sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr lustig. Großartig. Nehme ich gerne mit auf. Toll. Vielen, vielen Dank.
Ja, freue ich mich drauf. Okay, ja, dann danke, dass wir hier so cool über das Thema sprechen konnten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das vorzubereiten. Wir hören uns im Open Access oder im Knochenjob Podcast und abonniert die jeweiligen Podcasts auf den Plattformen.
Ich würde mich freuen.
Und lasst doch gerne auch Kommentare da und schaut euch die Studie an, die ist wirklich gut.
Genau. Und es gibt auch eine Möglichkeit, das vielleicht sich mal live anzugucken, mit der Short Lieber Technik. Ich bin nochmal im September in Frankfurt, da gebe ich noch eine kleine Fortbildung über Phobiemittel. Also da kann man mal gucken, wie das sich mit dieser kurzen Hebeltechnik aussieht. Über Body-Mind-Osteopathie nennt sich das. Also kann man einfach suchen oder man schreibt mich an oder folgt uns oder guckt mal bei Instagram, da findet man das. Wo sieht man dich das nächste Mal, Klaas?
Mich sieht man das nächste Mal. Gute Frage. Im Winter auf jeden Fall Dry-Needling-Kurse. Im Oktober. Und im Oktober auch nochmal in Stade. Schaut auf meiner Website osteopathiepraxis-stade.de. Da sind alle Kurse aufgelistet.
Jetzt. Und bist
mit
du
der Frage hattest du mich gerade überfordert.
Entschuldigung, das kam erst das mit der Playlist, jetzt das. Bist du mit dabei beim OSD-Kongress?
Nee, bin ich nicht.
Da okay,
bin
schade.
Ich woanders zu dem Zeitpunkt.
Okay, ja. Gut. Ansonsten hätten wir dann da uns nochmal in Farbe sehen können, aber dann.
Ja, schade. Ja.
Dann da leider nicht, aber in Stade oder beim Dry Needling Kurs, ich würde mich auch freuen. Also, oder halt bei der Summer School vielleicht nächstes Jahr. Mal
gucken. Ansonsten nächstes Jahr Summer School. Das
also, herzlichen Dank.
11 Monate, ja.
Herzlichen Dank für die Zeit und die Einladung und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen, vielen Dank, Klaas.
Ja, gerne. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode KNOCHENJOB eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.